Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Der HR1 Talk heute mit einer Frau, der wohl das Schlimmste passiert ist, was wir uns vorstellen können. Sie ist an Krebs erkrankt und zwar in Jahren, in denen andere an Party machen denken. Chemo, OP und Nachuntersuchung statt Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Wie man Todesangst und Lebenslust zusammenbringt, darüber wollen wir heute reden mit Miriam von M. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Die Frage, wie geht's? Ist ja oft eine Floskel, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Wenn man so schwer krank war wie Sie, hat diese Frage dann eine andere Bedeutung?
Ja, definitiv, weil ich kann sie eigentlich gar nicht so richtig beantworten, weil jeder Tag ein anderer ist. Ne? Es gibt Tage, da fühle ich mich hervorragend und es gibt Tage, da fühle ich mich halt nicht hervorragend, gerade geprägt von der Krankheit. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man keine Nachwehen hat und die bleiben halt auch.
Sie waren sehr, sehr schwer krank. Der Krebs hat in Ihrem Unterleib gewütet und ich höre daraus, man wird eigentlich nicht wieder richtig gesund.
Nee, ist es so. Also wenn einmal der Krebs zugeschlagen hat und ist es egal, wo der jetzt zugeschlagen hat, hängt er wie ein Damoklesschwert über einen. Also er ist immer omnipräsent. Du hast jeden Tag mindestens ein, zweimal den Gedanke daran, selbst wenn du wieder gesund bist und hast natürlich brutale Angst, dass er wiederkommen kann. Das heißt, dein Leben lang wird diese Unbeschwertheit, die du vielleicht vorher hattest, ist einfach weg.
Sie machen auf mich einen ganz, ganz starken Eindruck. Kann man nach solch einer Erkrankung, nach diesen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, wieder sowas wie Glück empfinden? Oder vielleicht ist das Glücksempfinden ja intensiver geworden?
Ja, ich nehme Dinge viel intensiver wahr. Also ich erfreue mich an wirklich mega Kleinigkeiten. Also das ist der Duft der Luft draußen, gerade im Sommer oder sowas. Oder die Tauben, die dann auf Bäumen turteln. Dinge, die ich halt vorher gar nicht wahrgenommen hatte. Und ich empfinde Glück. Ich empfinde jeden Tag Glück, dass ich leben darf.
Wie das geht, wie man trotz wirklich schlimmer Erfahrungen, Schmerzen und Leid ein zufriedenes, vielleicht sogar glückliches Leben führen kann, darum geht's hier in den nächsten 2 Stunden. Miriam von M ist bei uns. Fuck Cancer heißt ihr Buch, denn meine Wut macht mich stark gegen Krebs. Ich freue mich auf die nächsten 2 Stunden.
Ich mich auch.
HR1. Genau meins.
Der HR1 Talk am Sonntagmorgen. Vor mir sitzt eine attraktive Frau mit feinen Gesichtszügen, mit langen Haaren. Wie nennt man die Zöpfe, die da in ihr Haar eingeflochten sind? Sind das Extensions? Ist das richtig?
Ja, ich habe Extensions drin. Mit allen möglichen Farben.
Das hat aber nichts mit der Krankheit zu tun. Also das machen auch viele Frauen, die sozusagen gesund sind und einfach längere Haare haben wollen und da so einen Look erzeugen wollen.
Ich habe das für mich entdeckt, als ich krank war tatsächlich, weil mir sind die Haare nie ganz ausgefallen und ich hatte die paar Zutzel, die ich da noch hatte. Die Seiten habe ich abrasiert. So ein bisschen cool, ne? Es ist halt auch mein Look. Und dann oben habe ich mir diese Extensions machen lassen. Als sollte es einfach so sein.
Miriam von M trägt einen schimmernden Nasenring, ein Lippenpiercing auf der Stirn und auf der Wange sind Sterne tätowiert, vielmehr hier neben am Auge. Und auch Hals und Hände sind tätowiert. Wenn Sie sehen wollen, wie Miriam von M aussieht, dann einfach mal www.hr1.de anklicken. Mit so einem Aussehen macht man normalerweise im Musikgeschäft Karriere. Sie nutzen die Aufmerksamkeit, die man ihnen schenkt, für was anderes. Sie setzen sich für Schwerstkranke ein. Warum?
Weil ich genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn alle weggucken, wenn man krank ist. Also ich bin ja selbst erkrankt vor vielen Jahren und war auf einmal ganz alleine und mit allen möglichen Dingen alleine gelassen. Halt von, was mache ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Hilfestellung etc. Und es war einfach wichtig, dass jetzt jemand für diese Erkrankten da ist und auch das Sprachrohr für die ist. Und das bin ich.
Auch vor Ihrer Erkrankung waren Sie nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens zu Hause. Woher kommt dieser starke Wunsch, sich für andere einzusetzen? Ist es erst durch die Krankheit gekommen oder war es eigentlich vorher schon da? Weil Sie oft in Ihrem Leben allein gelassen worden sind.
Oh ja, es hat lange gedauert, bis ich meinen Weg gefunden habe. Also ich glaube, es ist ein Zusammenspiel von allem gewesen. Denn erst tatsächlich so vor knapp 4 Jahren kam das so, ich muss jetzt was tun. Und ich glaube einfach, es war der Zeitpunkt da gewesen.
Wie helfen Sie anderen Menschen? Was genau machen Sie?
Wir machen Herzenswunscherfüllung von Todkranken, also Palliativpatienten. Ich betreue Menschen, die gerade von den Krankenkassen im Stich gelassen werden. Wir haben gerade einen richtig bösen Kampf gegen die geführt, also ich öffentlich, und habe dann innerhalb von 2 Tagen bewirkt, dass die Familie ihre Pflegestufe bekommen hat, die auch zugestanden hat, nach 3-mal Ablehnen.
Vorher. Nun ist es in gewisser Weise ihr Lebensinhalt geworden, das zu tun. Es ist auch ihr Beruf, das heißt, sie machen das Fulltime. Ja. Es gibt auch eine Website, wo man sich hinwenden kann. Richtig. Und sie sind in den sozialen Medien, sind sie sehr, sehr präsent. Ja. Wie ist das, wenn man selber so schwer krank ist und dann morgens aufsteht und genau weiß, ich muss mich heute wieder den ganzen Tag mit Leid Leid und Schmerz beschäftigen.
Es ist schwer. Also meine Patienten sind fast alle Palliativpatienten. Das bedeutet, die werden irgendwann an dieser Krankheit sterben. Und das vor Augen gehalten zu bekommen, ist einerseits, wow, guck mal, wie kostbar das Leben ist. Andererseits macht es mir natürlich auch brutale Angst, weil ich weiß, es könnte bei mir auch wiederkommen. Und ich habe letzte Woche eine Patientin besucht in Stuttgart, die hat gerade Hirnmetastasen bekommen und ich weiß, sie wird daran sterben. Und ich habe diese Metastase auf dem Bild gesehen und ich habe richtig gemerkt, wie es mir alles zugeschnürt hat. Und das darfst du halt nicht zeigen in dem Augenblick, weil du denkst, okay, jetzt musst du für die stark sein. Aber die ganze Zugfahrt nach Hause habe ich mit der Panik gekämpft. Ja, weil ich dachte, krass, das kann dir eigentlich auch passieren.
Interessant finde ich, wie eine schwere Krankheit, ein Schicksalsschlag, den Blick auf das Leben verändern kann. Krass, ja. Darüber würde ich gerne mehr erfahren von Ihnen. Ich werde in den nächsten 1,5 Stunden immer wieder Begriffe nennen, die wir tagtäglich benutzen, wo jeder im Grunde eine Vorstellung davon hat. Und spannend finde ich zu erfahren, was Sie denken, wenn Sie zum Beispiel einen Begriff hören wie Mut.
Mut. Ja, der ist mir oft flöten gegangen, der Mut, ja. Also ich bin tatsächlich, wenn ich Mut höre, denke ich zum Beispiel an Nachsorgetermine, wo ich dann ins Krankenhaus muss, um wieder das Ganze durchleuchten zu lassen. Und da fehlt mir ganz oft der Mut. Also ich habe schon Phasen gehabt, dann habe ich auch angerufen, oh, heute, ich kann nicht, in 4 Wochen können wir ja einen neuen Termin machen. Einfach tatsächlich aus der Angst heraus zu erfahren, oh, da ist wieder was, weil es einfach schon passiert ist. Und du jetzt eine gewisse Stabilität im Leben hast und auch eine Weile ohne diese Krankheit gelebt hast, möchtest du auf keinen Fall, dass sie irgendwie wiederkommt und irgendwas zerstört.
Auf der anderen Seite gehört schon auch Mut dazu, sich so zu stylen, wie Sie das tun, öffentlich zu werden, sich hinzustellen, zu sagen, ich habe eine schwere Krankheit hinter mir, ich bin nicht richtig gesund und ich setze mich trotzdem für andere ein.
Richtig, also da hat schon viel Mut dazu gehört und ich wundere mich manchmal über mich selber. Also wenn ich so in der Retrospektive denke, dann denke ich, wow, krass, ich wüsste auch nicht, weil der Weg war schon harter bis hierher, ob ich es nochmal machen könnte. Also, nee, weiß ich nicht.
Miriam von M. ist heute zu Gast bei uns. Wie man trotz schwerem Leid den Lebensmut nicht verliert, darüber reden wir hier im HR1 Talk am Sonntagmorgen.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.
Hier ist der H1 Talk. Das Leben ist ein Geschenk. Viele Menschen merken das leider oft erst, wenn sie krank sind, wenn Menschen in ihrem Umfeld sterben, wenn sie Leid erfahren. Unser heutiger Gast ist im Alter von 25 Jahren an Krebs erkrankt, hat in den letzten Jahren immer wieder schwere Operationen überstehen müssen, hat sich durch Chemotherapien und Depressionen gekämpft und sitzt heute gut gelaunt vor mir.
Ja.
Wie reagieren die Menschen eigentlich auf ihre Power?
Die fragen mich alle, wo ich die Kraft hernehme. Und ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Die ist einfach irgendwo da. Ja? Also natürlich Familie und Kinder geben dir Kraft und auch die Fans und die Anhänger. Aber so letzten Endes, irgendwo drin schlummerte sie einfach und die musste ausbrechen.
An was für eine Art Krebs sind Sie damals erkrankt?
Ich bin mit 25 am Vulvakrebs erkrankt. Das ist ein Krebs der äußerlichen Geschlechtsorgane, halt Klitoris, Schamlippen etc.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie nach der Erkrankung einigermaßen über den Berg waren?
Das war Jahre. Also ich hatte ja dann 3 Jahre später eine neue Krebserkrankung. Also da kam dann eine Gebärmutterhalskrebs dazu. Und ich muss sagen, das erste Jahr nach meiner Diagnose war total surreal. Man ist da irgendwie durchgelaufen, der Tumor war ja weg und es ist auch im Buch so beschrieben, ich habe ja die OP rausgezögert ewig lange, also die ich ja machen sollte, weil ich dachte, mir geht's ja gut und so. Ne? Also man nimmt das gar nicht so wahr, das ist alles so unwirklich, weil letzten Endes fühlte ich mich ja nicht krank. Mir ging es ja gut, ich war sportlich, ich war jung, ich war fit. Ne? Ich hatte nur diesen kleinen Knubbel, der mich heute gestört hat. Ne?
Es hat auch eine Weile gedauert, bis die Diagnose dann tatsächlich zustande kam.
Also
die Ärzte haben
Jahr.
Ja erst andere Diagnosen gestellt, gesagt, eine Warze oder irgendwie eine Narbe nach der Geburt ihres ersten Kindes.
Genau, ja, das war tatsächlich so. Also war auch jetzt, ich würde nicht mal unbedingt sagen, Schuld der Ärzte, weil die haben sowas halt selber noch nicht gesehen gehabt in meinem Alter. Das ist halt super, super selten. Und es war aber einfach tatsächlich so, dass ich 6 Monate lang zum Arzt gedappelt bin, mit allen möglichen Cremes versorgt worden bin, von der Vereisung der Warze in Anführungszeichen. Und danach, also vielleicht war das auch Glück im Unglück, nach der Vereisung ist das Ding halt quasi im Wachstum explodiert. Ja, also es ist halt innerhalb von 4 Wochen ums 5-fache gewachsen. Und da war einfach der Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, okay, egal, wir machen das Ding jetzt weg.
Vielleicht ein Rat, den wir geben können an der Stelle, wenn irgendwas im Körper ist und die Ärzte anfangen, darum zu diagnostizieren,
sucht euch eine andere Meinung.
Nicht locker lassen.
Nein,
also
auf jeden Fall machen. Also das Körpergefühl, das ist schon oft ganz richtig.
Jeder Mensch ist manchmal wütend. Also ich würde jetzt gerne mit Ihnen über das Wort Wut sprechen. Welche Rolle spielt Wut in Ihrem Leben?
Aber ich war eine ganze Zeit lang sehr, sehr wütend gewesen. Also die Wut, die war schon brutal. Die war brutal gegen alles und jeden, vor allem gegen mich selber. Aber ich habe mich im Stich gelassen gefühlt von meinem eigenen Körper. Ich war sehr autoaggressiv gewesen. Ich hatte ja die Borderline-Züge und dann auch noch die schweren Depressionen gehabt. Und dann noch die körperliche Erkrankung. Und alle waren irgendwie weg. Und dann war ich auch wütend auf die. Also es war einfach ein riesiges, riesiges Wutkonzert, würde ich sagen.
Ja. Gut, nun kann man die Wut, wie Sie sagten, auf sich selber nach innen richten, aber was sie machen, ist, sie gehen damit raus.
Ja, also ich habe dann halt, wahrscheinlich war es tatsächlich so, dass ich diese ganze negative Energie, was ja reichlich dann war, irgendwann einfach umgewandelt habe in positive Energie und gesagt habe, okay, das kannst du auch irgendwie anders rausschreien. Dann schreist du es halt für andere Menschen raus und dann bist du nicht mehr wütend, sondern dann bist du einfach stark für diese Menschen. Und so habe ich das dann halt entwickelt, dieses Prinzip. Ja.
Sie haben auch einen Song, genau. Fuck Cancer. Und
genau, also der Song, der heißt Ein Leben lang, in Klammern Fuck Cancer.
Wir hören einfach mal rein und hier kommt der Song.
Vergessen all die Tage, alles was mal war, bis hierhin. Ein schönes Leben, höre jedes Wort noch mal.
Hilft es, Musik zu machen?
Ja.
Ist das etwas, was Sie auch anderen empfehlen würden, sich in Phasen von Depression oder von schwieriger Krankheit mit Musik sich zu beschäftigen?
Also die Musik war schon immer so mein Leben. Ich habe ja auch zwei Bands, also die eine Band, mit der ich den Song jetzt produziert habe, dann noch eine andere, mit der ich andere Musik mache, ein bisschen härtere Musik. Aber es ist einfach so ein bisschen, du musst es rauslassen, deine Emotionen, deine Gefühle. Und damit kannst du echt einen guten Kanal bilden. Ne?
Myriam von M. ist heute in HR1 zu Gast. Sie hat selbst den Krebs besiegt und hilft heute Menschen, die schwer erkrankt sind. Wie gehen eigentlich Ärzte mit Krebspatienten um? Wie war das im Fall von Myriam von M.? Das frage ich Sie gleich hier im HR1 Talk. Genau meins.
Genau meins.
Klaus Reichert ist hier. Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Bei mir im Studio ist eine Frau, die aussieht wie ein Rockstar. Myriam von M. ist heute Morgen bei uns. Hallo.
Hi.
Myriam macht Musik und sie produziert Filme. Sie tut eigentlich vieles, was die meisten Menschen machen, die in der Showbranche zu Hause sind. Es gibt in ihrem Leben aber ein Thema, das neben dem Wunsch, vielleicht berühmt zu sein, reich zu sein, Anerkennung zu bekommen, eine große Rolle spielt. Und das ist die Krankheit Krebs. Myriam, sind die Menschen manchmal geschockt, wie offensiv sie mit diesem Thema umgehen?
Definitiv. Also es ist nicht jedermanns Sache mit meiner krassen In-die-Fresse-Art. Ja. Meine Familie hatte da ganz schön mit zu kämpfen am Anfang, muss ich sagen. Wie kannst du nur? Und das, man redet doch nicht so drüber. Doch, man redet drüber, man muss drüber reden. Und ich bin das Sprachrohr der Erkrankten jetzt. Die Menschen, die sich nicht trauen, so offensiv zu sein.
Kein Mensch will krank sein. Im Gegenteil, die meisten Menschen arbeiten ständig an ihrer Selbstoptimierung. Das heißt schlank, schön, viel Geld verdienen, reisen, eine Familie gründen, glücklich sein und dann kommen sie und erzählen was von Krebs.
Ja, gefällt dir nicht so gut, ne? Aber manchmal ist das halt so. Man muss ja nicht jeden Tag drüber sprechen, aber man soll es nicht aus den Augen verlieren. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Haben Sie das Gefühl, dass wir eine Gesellschaft sind, die sich so lange dafür drückt, mit Tod und Leid umzugehen, bis es gar nicht mehr anders geht? Also bis man vielleicht selbst erkrankt oder irgendjemand, der einem nahesteht, stirbt?
Das sehe ich ganz genauso. Das sehe ich auch jeden Tag in meiner Arbeit. Und ich sehe das auch bei Menschen, also es ist jetzt nicht 100%, aber es ist schon ein sehr, sehr, sehr großer Anteil der Menschheit, die wegschauen einfach. Ne?
Kann man lernen, damit besser umzugehen, sich den Themen Krankheit und Tod immer mal wieder zuzuwenden? Darüber reden wir gleich hier in HR1. Myriam, jetzt spielen wir erstmal Ihren Musikwunsch, Snow Patrol, You Could Be Happy. Sagen Sie was zu dem Song, warum den?
Ich muss gleich weinen. Ja, das ist, also ich habe so ein paar Songs, die mich einfach durch meinen Alltag begleiten, die mir sehr viel Emotionen abverlangen. Und dieser Song You Could Be Happy gilt eigentlich dem Partner. Du könntest auch glücklich sein ohne mich, ja.
Okay, dann spielen wir jetzt Snow Patrol, You Could Be Happy.
You could be happy and I won't know. But you weren't happy the day I watched you go. And all the things that I wish I had not said, I played in loops till it's madness.
HR1.
Der H1 Talk heute mit der Autorin und Musikerin Myriam von M. Myriam, bevor Sie sich entschlossen haben, Künstlerin zu werden, was haben Sie da für Berufe ausgeübt?
Voll viele. Ich habe tatsächlich eine Friseurausbildung gemacht. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Hatte dann auch einen Meister und ein Geschäft. Bin dann krank geworden und hatte mich während der Krankheit für ein Psychologiestudium erstmal interessiert und dann auch immatrikuliert und habe das auch abgeschlossen. Zusätzlich noch einen Heilpraktiker gemacht für Psychotherapie und hatte dann auch eine Praxis gehabt und die habe ich 2014 aufgegeben für meine Organisation und Kampagne Fuck Cancer. Jetzt mache ich halt Therapie im großen Stil.
Sie haben damals in Hessen gelebt, das heißt in Flörsheim waren Sie zu Hause. Genau. Wo leben Sie heute?
Immer noch. Also wieder. Also ich bin überall rumgereist, aber ich bin wieder zurück in Flörsheim gelandet.
Irgendwann bekamen Sie die Diagnose Krebs. Sie sind schwer krank. Mhm. Wie erinnern Sie sich an diesen Moment, als der Arzt Ihnen gesagt hat, da ist was, was da nicht hingehört und es ist gefährlich?
Das hat er ja gar nicht. Also ich habe es ja wegmachen lassen, weil ich der Meinung war, das gehört da nicht hin, aber ohne den Gedankenkrebs. Die Diagnose habe ich bekommen, als ich einfach spontan in die Praxis gegangen bin, um mir die Fäden ziehen zu lassen, weil sie mich gezwickt hatten. Und der Arzt hat dann auch geguckt, hat die Fäden gezogen und hat mir das erzählt. Während ich hinterm Vorhang stand, hat er am Schreibtisch gehockt und gesagt, oh übrigens, Sie haben Krebs. Ich dachte, ich werde ohnmächtig. Also ich war gerade dabei, mir die Hose hochzuziehen. Die ist einfach wieder runtergefallen. Ne? Es war nicht die richtige Art, mir das zu sagen. Also ich habe am ganzen Körper vibriert. Ich hatte das Gefühl, er traut sich nicht, mir das zu sagen, weil wir schon so lange an diesem Ding rumgedoktert hatten. Ne? Und das finde ich halt schade, weil man fühlt sich dann auch irgendwie alleine gelassen.
Wir haben ja gesagt, wir reden hier über Begriffe, mit denen im Grunde jeder was anfangen kann. Wenn ich jetzt Angst sage, dann weiß im Grunde jeder, was gemeint ist, weil jeder kann sich was darunter vorstellen. Einer hat Angst vor einer Prüfung, ein anderer hat Angst, wenn er morgens seine Kinder in die Schule schickt, dass ihnen was passiert. Mhm. Es gibt Menschen, die haben schlimme Panikattacken.
Ja.
Andere haben vor gar nichts Angst oder glauben das zumindest. Ja. Was fällt Ihnen zu dem Begriff Angst ein?
Angst ist bei mir ein sehr großes Thema, ob man es glaubt oder nicht. Man denkt immer die starke Miriam, aber ich leide tatsächlich unter Angstneurosen. Also ich habe tatsächlich sehr starke Panikattacken. Momentan geht es einigermaßen, aber mit denen muss ich halt klarkommen, mein Leben lang. Auch die werden nie wieder ganz weggehen. Das heißt, bei mir ist es nachts ganz oft so, ich werde mitten in der Nacht wach, habe auf einmal komplett Herzrasen, kalt, schweißig und denke, ich sterbe. Also ich denke, ich habe einen Herzinfarkt und sterbe gerade jetzt. Angst ist bei mir ein großes Thema.
Was machen Sie, wenn Sie eine Panikattacke bekommen?
Ich versuche, sie selbst in den Griff zu bekommen. Ich habe das gelernt jetzt durch meine Verhaltenstherapie. Nicht immer einfach. Wenn ich es nicht schaffe, muss ich meinen Partner wecken, der mich dann halt versucht, da rauszubringen. Und wenn alle Stricke reißen, habe ich ein Notfallmedikament.
Wenn Sie jetzt die letzten Jahre betrachten, kommt die Angst, wenn man große Schmerzen hat, wenn man großes Leid erfährt? Oder kommt die Angst eher vorher, wenn man weiß, da ist was in meinem Körper? Die Ärzte nennen das Krebs, ein Begriff, der alleine schon bei den meisten Leuten, allein der Begriff löst große Angst
aus.
Ja,
das stimmt.
Wann kommt welche Angst?
Also das ist witzig, denn während der Akutphase, wo ich wirklich in Behandlung war und die Diagnose bekommen habe, hat man natürlich Angst. Dann kriegt man so einen Magenknoten, denkt, ach Gott, aber man funktioniert da irgendwie durch. Die Angst, die richtig krasse Angst, die kommt erst, wenn man sich besser fühlt, weil dann hat man Zeit, darüber nachzudenken. Und es ist oft so, wenn der Körper zur Ruhe kommt, kommt das, was im tiefen Inneren schon die ganze Zeit geschlummert hat, raus nach oben. Und das ist dann halt die Angst.
Würden Sie sagen, dass Sie heute stärker sind als vor Ihrer Erkrankung?
Ja, definitiv. Kann ich zu 100% sagen. Ich war auch vorher schon stark, sonst hätte ich den ganzen Kram von früher nicht überlebt. Aber ich bin definitiv stärker als vorher.
Kann man eine solche Krankheit, die mit so viel Leid verbunden ist, im Nachhinein vielleicht sogar, ich will nicht sagen umwidmen, aber kann man der was Positives abgewinnen, indem man heute sagen kann, ich bin dadurch stärker geworden?
Ja, also ich bin der Krankheit tatsächlich dankbar. Also es klingt absurd, aber hätte ich Krebs nicht bekommen, hätte ich diese Arbeit nicht gemacht, dann hätte ich meine Lebensaufgabe niemals gefunden und ich liebe diese Arbeit mit jedem einzelnen bisschen, was ich habe. Und da bin ich echt dankbar für, dass ich dadurch diesen Weg gehen durfte. Wie gesagt, wäre die Krankheit nicht gewesen, wäre diese Arbeit auch nie da gewesen.
Fuck Cancer heißt das Buch von Myriam von M. Denn meine Wut macht mich stark gegen Krebs. Wir wollen natürlich, dass unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen. Ist das bis jetzt für Sie alles okay?
Ja, natürlich.
Ja?
Alles
ja,
gut.
Ja. Ich frage nur, vielleicht können wir das ja noch steigern.
Wir können das noch steigern.
Ja, wir haben gleich nämlich eine Überraschung für Sie.
Mm.
Eine schöne.
Ich habe Angst vor Überraschungen.
Sorry, da müssen Sie jetzt durch.
Oh.
Ja. Myriam von M, heute unser Gast im HR1 Talk.
Der HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Hier ist der H1 Talk, heute mit einer ganz besonderen Frau. Bei mir im Studio sitzt Miriam von M. Miriam könnte gut und gerne als Rockstar durchgehen. Langes Haar, Tätowierungen, auch im Gesicht, ein Nasenring, Lippenpiercing. Sie sind schon eine auffällige Erscheinung, ne?
Das wohl wahr, ja.
Wenn Sie sehen möchten, wie Miriam von M aussieht, dann klicken Sie einfach mal www.hr1.de an. Ich habe Ihnen eine Überraschung versprochen.
Oh Gott, ja. Ich bin schon ganz aufgeregt.
Am H1-Telefon ist ein Mensch, der Sie sehr gut kennengelernt hat, den Sie sehr nah an sich herangelassen haben, der im Grunde Ihre ganze Lebensgeschichte kennt. Am H1-Telefon ist Sascha Hoffmann, der Co-Autor Ihres Buches Fuck Cancer. Hallo.
Hey.
Morgen.
Das ist ja eine Überraschung. Ich habe schon echt Angst gehabt.
Ja, wir reden hier schon seit Minuten, reden wir schon darüber, dass es gleich eine Überraschung gibt.
Er hat es mir aber auch nicht gesagt, Mensch.
Ja, Herr Hoffmann, ja. Sie sind Journalist, leben in Nordhessen und schreiben nicht nur für Tageszeitungen, sondern auch Bücher. Wie haben Sie Miriam von M. kennengelernt?
Das war vor knapp 2 Jahren bei einem Pressetermin in Berlin. Da hat sie mir die Natascha Ochsenknecht vorgestellt, die ihr kurz vorher einen Award überreicht hatte. Und wir sind ins Gespräch gekommen und ich habe wirklich nach 2 Minuten gefragt, ob ich mein Diktiergerät anmachen darf, weil sie einfach so krasse Sachen erzählt hat. Und sie fragte, warum? Hab ich gesagt, weil du mir gerade ein Buch erzählst. Dann sagt sie, ja okay, mach mal. Habe ich dann auch gemacht und wir haben uns dann abends nochmal getroffen und ich war echt beeindruckt, habe dann nachts erstmal gegoogelt, weil ich sie wirklich vorher überhaupt nicht kannte. Ja, und am nächsten Morgen haben wir dann beschlossen, okay, wir schreiben ein Buch.
Miriam, wie war Ihr erster Eindruck von Sascha Hoffmann? Ich meine, ein Journalist, der viele Fragen stellt, der kann auch schon mal nerven, oder?
Das ist richtig. Ach, der Sascha, der kann unfassbar nerven. Also wir sind auch so 2 kleine Streithähne, also so wir lieben und wir hassen uns. Nein, alles gut. Ja, ich fand ihn total nett. Es war ein ganz netter, offener Kerl, der auf mich zugekommen. Ich hatte einfach das Gefühl, auch mit dem kannst du reden. Und als er gesagt hat, ja, wir schreiben ein Buch, habe ich natürlich erstmal gedacht, ja, schreiben ein Buch, ne, alles klar. Ich hatte schon ewig vor, ein Buch zu schreiben, hatte auch schon tatsächlich einen Ghostwriter am Start gehabt. Aber irgendwie hat das mit Sascha dann echt gut gepasst und ich finde, der hat das auch hervorragend umgesetzt. Ne?
Also eins kann ich sagen, das Buch ist krass.
Ja.
Das Buch ist aber auch ganz schön und berührend.
Ja, also er hat einfach meine Sprache gefunden. Das war eine gemeinsame, sehr, sehr, sehr harte Arbeit gewesen. Wir haben auch, Gott, keine Ahnung, 90 bis 100 Stunden aufgenommen, allein an Lebensinhalt. Aber er hat den Ton getroffen. Dafür musste er halt viel Zeit mit mir verbringen.
Herr Hoffmann, was haben Sie mitgenommen aus dieser Arbeit, jetzt unabhängig davon, dass ein Buch draus geworden ist? Was haben Sie gelernt für Ihr Leben?
Puh, das ist eine schwere Frage. Ich hatte mit dem Thema Krebs glücklicherweise vorher nicht allzu viel zu tun und musste erst mal lernen, was die Krankheit nicht nur körperlich mit Menschen anrichtet, sondern auch psychisch. Ja, was habe ich persönlich rausgezogen? Einfach wirklich so banales klingt, das Leben einfach zu genießen. Wir haben zum Beispiel eine Sache gehabt, Miriam und ich, wo wir am Anfang öfter mal aneinander geeckt sind, nämlich, dass sie alles immer sofort umgesetzt haben will. Und ich bin so ein Mensch, der bereitet es lieber vor und macht es dann richtig. Ja? Und das Ganze entsteht bei Miriam aus einer Angst. Aus einer Angst, erlebe ich es überhaupt noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr?
Genau, ja. Das ist für mich. Ich kann nicht weit vorausplanen. Also ich plane maximal so 3 Monate im Voraus, weil ich immer denke, was weiß ich was in 3 Monaten? Was ist, wenn ich wieder die Diagnose bekomme? Dann kann ich gar nichts machen zu dem Zeitpunkt. Ja. Und deswegen bei mir, also sagt mir jeder, der mich besser kennenlernt, ich habe immer das Gefühl, dass bei dir die Zeit läuft. Ne?
Ja.
Also, und das werde ich auch niemals abschalten können.
Wir verlosen 3-mal das Buch Fuck Cancer. Rufen Sie an 0800 155 4x1 oder machen Sie mit über www.hr1. Und ich habe auch eine Frage für Sie. Und zwar, wenn Sie anrufen und mitspielen, dann sollten Sie die Frage beantworten können. In welcher hessischen Stadt war bzw. ist Miriam von M. zu Hause? 0800 155 4x1 oder www.hr1.de. Herr Hoffmann, schönen Sonntag noch und danke, dass wir Sie anrufen durften.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Miriam von M., heute unser Gast in hr1 und in der nächsten Stunde wird sie auch noch bei uns sein. Bleiben Sie also auf jeden Fall dran.
Der hr1 Podcast. hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Klaus Reichert.
Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Miriam von M. ist heute mein Gast. Eine Frau, die gut gelaunt, attraktiv, intelligent, voller Lebensfreude vor mir sitzt. Und das ist fast schon ein kleines Wunder, denn Miriam von M. war schwer krank. Sie hatte Krebs. Hallo, Mirjam.
Hello.
Jetzt kümmern Sie sich um andere Krebskranke, Sie machen Sterbebegleitung, Sie setzen sich für die Interessen von Krebskranken ein. Sowas kann man eigentlich nicht machen, wenn man nicht von Medien oder auch von Berufsverbänden oder auch von der Pharmaindustrie unterstützt wird. Ja. War es denn leichter, Unterstützung zu bekommen?
Boah, nee, gar nicht. Also einer hat sogar gesagt, mit Ihnen können wir nicht zusammenarbeiten, Sie sehen O-Tot, Sie sehen schrecklich aus, Sie sind nicht repräsentativ für eine solche Arbeit. Das war schon so, wo ich kurz innegehen musste und schlucken musste, weil ich echt gedacht habe, ich flippe aus.
Also schrecklich ist natürlich kompletter Blödsinn. Sie sehen besonders aus. So wie Sie sich stylen, ist das natürlich attraktiv. Und die Leute, die Sie sehen wollen, können das unter www.hr1.de. Man muss aber sagen, es muss jetzt auch nicht jedermanns Geschmack sein.
Nö, also er muss mich ja nicht heiraten oder die müssen mich auch nicht heiraten. Also erstens ist Krebs vollkommen egal, wie du aussiehst. Also da kannst du schwarz, weiß, grün, gelb und bunt sein. Wurscht. Dann geht es auch gar nicht darum, wie ich aussehe, sondern das, was ich tue und das, was ich rüberbringe. Und als ich dann gedacht habe, egal, ich schaffe das auch ohne euch und bin dann echt super stur meinen Weg gegangen, so nach anderthalb Jahren, wo ich dann halt wirklich im Rampenlicht stand, Medien und alles so erreicht habe, dann haben sie geklopft und haben gesagt, ey, finden toll, was du machst. Willst du mit uns zusammenarbeiten? Und ich sage, nee, will ich nicht.
Also diese Erfahrung machen natürlich viele, dass sie am Anfang sich ziemliche Beulen holen, weil sie an geschlossene Türen rennen und dann irgendwann, wenn die erste Hürde genommen ist und man so ein bisschen in der Öffentlichkeit ist, dann kommen sie auf einmal alle.
Ja, schlimm, echt. Ja. Also es hätte so viel einfacher sein können. Ich weiß nicht, ob ich den Weg nochmal gehen würde, weil das war echt, echt frustrierend teilweise.
Mirjam von M ist bei uns und wir reden gleich darüber, was der Krebs mit dem Körper macht, aber andererseits auch, was der Krebs mit der Psyche macht.
HR1. Genau meins.
Hier ist der HR1 Talk. Der Krebs greift den Körper an, aber er bleibt natürlich nicht ohne Auswirkungen auf die Psyche. Ich bin froh, dass ich heute Mirjam von M hier im HR1 Studio zu Gast habe und endlich mal all die Fragen stellen kann an jemanden, der so eine schwere Krankheit hatte. Bisher habe ich mich im Grunde nicht getraut, solche Fragen zu stellen. Ich kann das bei Mirjam von M, weil sie sehr offen mit ihrer Krankheit umgeht. Fuck Cancer, denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs, heißt ihr Buch. Mirjam, als Sie die Diagnose bekamen Krebs, haben Sie sich die Frage gestellt, warum ich?
Mhm, natürlich. Ich glaube, die stellt sich jeder. Nicht sofort, aber so ein paar Wochen in die Krankheit hinein, würde ich sagen, habe ich mich tatsächlich gefragt, warum ich? Und dann kam mir tatsächlich sehr, sehr schnell eine Antwort, warum denn nicht ich?
Ja, aber vorher glaube ich, dass man sich schon noch die Frage stellt, habe ich falsch gelebt zum Beispiel? Habe ich irgendwas in meinem Leben gemacht? Also, dass man sozusagen den Krebs mit einer persönlichen Schuld verbindet.
Ja, das tut man. Also, ich habe halt, oh Gott, nicht jetzt irgendwie meinen Lebensstil oder sowas, aber was habe ich verbrochen? Ne? Also, ich habe schon so viel Leid erlebt, warum muss ich jetzt auch noch Krebs bekommen? Ja? Das war so ein bisschen.
Das ist natürlich Frage. Blödsinn.
Ja, ist Blödsinn, total. Ja. Krebs ist tatsächlich ganz viel Pech einfach. Ne?
Ist es vielleicht sinnvoll zu sagen, Krebs ist eine Zellwucherung, eine Veränderung im Körper, eigentlich ohne jeden tieferen Sinn, so brutal das vielleicht jetzt klingen mag, ist es einfach
eine Laune der Natur.
Was einem im Leben passiert, man wird krank.
Ja, ist eine Laune der Natur. Da gibt es keinen Grund. Da ist es, also natürlich klar, es gibt Faktoren, die das begünstigen, wie Rauchen oder solche Sachen. Ne? Aber halt im Großen und Ganzen ist es halt auch wirklich, wirklich Pech einfach, ne? Also das ist eine Laune der Natur. Jeder Mensch trägt Krebszellen in sich. Beim einen bricht's aus, beim anderen halt nicht, ne?
Ein guter Freund von mir ist an Krebs gestorben, war natürlich sehr traurig. Mit ihm habe ich darüber geredet und er hat zu mir gesagt, weißt du, bei allen tickt die Uhr und bei mir tickt sie jetzt so laut, dass ich sie nicht mehr überhören kann. Ja, weil ist Tatsache ist doch, dass wir irgendwann alle sterben.
Richtig, wir sterben alle irgendwann,
Man hat das natürlich stärker vor Augen, wenn tatsächlich also eine Diagnose da ist.
Richtig, also das ist echt ein gutes Beispiel. Man hört sie dann ganz, ganz, ganz laut ticken. Und das ist ja bei mir auch so. Also die tickt, obwohl ich jetzt momentan eigentlich gesund bin.
Ja, sie tickt bei mir auch.
Ja, aber sie tickt klar. Also aber ich liege in meinem Ohr, bang, 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 die ganze Zeit.
Das ist schon schwer. Also bei mir macht es jetzt nicht bang, bang, bang. Aber mir ist schon klar, da ist nicht mehr ewig Zeit. Ja, also mit der Zeit, das haben Sie ja eben auch gesagt, Sie machen alles immer sofort.
Ja, es ist so. Ja. Ich bin super ungeduldig. Also ich habe noch so viel zu erreichen und so viel zu erledigen, auch was meine Arbeit betrifft, dass ich halt wirklich alles zack, zack, zack sofort. Deswegen arbeite ich auch 70 Stunden die Woche und versuche irgendwie alles reinzuquetschen, was ich nur reinquetschen kann, weil ich weiß nicht, wie lange meine Gesundheit mir noch hält. Du lernst sehr, sehr intensiv zu leben.
Ist der Tod zu sehr aus unserem Leben verschwunden? Gucken wir zu selten hin oder ist es gut, dass wir es geschafft haben, eine Gesellschaft zu sein, die ja Tod im Grunde nur noch aus dem Fernsehen kennt und sich selber einredet, wenn mal jemand stirbt, dann sind es die anderen.
Also ich finde, man sollte auf jeden Fall sich Gedanken über das Leben machen und über den Tod vor allen Dingen. Muss ja nicht Krebs sein, kann ja alles Mögliche passieren. Ne? Man soll aber nicht jeden Tag über den Tod nachdenken. Also das wäre viel zu negativ. Ne? Und ich persönlich, ich sehe es halt jeden Tag durch meine Arbeit, aber ich versuche momentan echt weniger dran zu denken, weil es mir einfach tatsächlich auch so ein bisschen Luft zum Atmen nimmt.
Ja. Der nächste Begriff, über den ich gerne mit Ihnen reden würde, und das ist jetzt wirklich ein krasser Bruch, also wir kommen vom Tod jetzt hin zu einem Begriff wie Alltag.
Oh, ja. Ja, auch sowas habe ich ab und zu mal. Alltag, ja. Also ich habe natürlich nicht den Alltag wie von einem anderen Menschen, weil ich halt auch fast nie zu Hause bin. Ich bin ja durch die Arbeit quer durch Deutschland unterwegs. Meine Kinder sind ja am Wochenende dann da. Ne? Das ist dann Wochenendalltag sozusagen. Eigentlich ist es der schöne Part. Ja. Und ja, auch ich bin Hausfrau. Ich wasche meine Wäsche, ich putze mein Haus und räume die Spülmaschine ein und aus und koche. Teile meine Rechnungen, wie jeder andere auch. Ja. Und habe auch diese ganzen Alltagssorgen, wo ich denke, jetzt noch Staubsaugen, jetzt noch bügeln. Es gehört dazu. Ja.
Miriam von M. ist heute zu Gast im HR1 Talk und Miriam beantwortet gleich die Fragen unseres Fragebogens. Jetzt kommen gleich wieder so kluge Fragen wie zum Beispiel, was kostet eigentlich ein Pfund Butter?
Oh ja, Gott.
Können Sie jetzt schon mal drüber nachdenken?
Oh, ich glaube, ich google schnell.
Ja. HR1 als Podcast und täglich live in Ihrem Radio.
Der HR1 Talk heute mit der Buchautorin und Künstlerin Miriam von M. Haben Sie mal darüber nachgedacht, wie Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie nicht an Krebs erkrankt wären?
Ja, womöglich einfacher vielleicht, anders. Ich weiß es nicht. Also das ist so fernab, weil ich schon so lange mit dieser Krankheit beschäftigt bin, dass ich tatsächlich vergessen habe, wie es ist ohne.
Der Wiener Psychoanalytiker Viktor Frankl hat mal gesagt, wenn uns schweres Leid widerfährt, dann ist die Frage, warum passiert mir das? Eine Frage, die man im Grunde nicht beantworten kann. Mhm. Die Frage, die er rät, sich zu stellen, lautet, wie sieht meine Antwort aus auf das, was das Leben mir hier an Fragen stellt?
Finde ich gut. Also das ist auf jeden Fall eine gute Art, damit umzugehen. Denn wie gesagt, die Frage, warum, ja, wird dir keiner beantworten. Aber das Ding ist, was kann ich daraus machen? Vielleicht will mir irgendwer was damit sagen. Mein Körper vielleicht.
Also nicht so lange nachdenken, warum passiert mir das, sondern ja das Schicksal in irgendeiner Form in die Hand nehmen. Nutzen. Und das haben Sie ziemlich beeindruckend gemacht.
Dankeschön.
Bei all der Schwere, die das Leben natürlich oft hat, ist es manchmal ganz gut, auf einfache Fragen zu antworten. Und deshalb kommt jetzt unser HR1-Fragebogen. Sind Sie bereit?
Nein. Ja.
Gut, dann stelle ich die Fragen trotzdem. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr.
Euro 50?
Meine schönste Reise war?
An die Côte d'Azur.
Stolz bin ich darauf?
Auf meine Arbeit, ja.
Mein Lieblingsessen ist?
Steak.
Ich hasse es, wenn?
Man mich anlügt.
Glück bedeutet für mich?
Lange zu leben.
Ich höre im Radio gerne?
Musik.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Dass es sie gar nicht wirklich gibt, habe ich das Gefühl.
Unterschätzt wird an mir?
Mein Inneres. Meine Weichheit, wie sagt man, Weichheit? Meine Sanftheit, so.
Ja.
Irgendwie so, ne? Ja. Weil jeder denkt, oh, starke Power und hin und her. Aber ich bin eigentlich so ein ganz,
Ja. Sensibel.
Sensibel, genau.
Sensibilität.
Sensibel ist das richtige Wort.
Ich möchte mal gerne einen Abend verbringen mit...
Oh Gott.
Ja.
Oh Gott. Mit wem möchte ich gerne einen Abend verbringen? Ich möchte gerne einen Abend mit Florian David Fitz verbringen.
Okay. Peinlich war mir zuletzt?
Als ich vom Pferd im Stehen gefallen bin.
Der Glaube?
Auf dem suche ich. Also nach dem suche ich immer noch.
Ich habe Angst vor...
Dem Tod.
Treue?
Ein ganz wichtiges Thema.
Mein Lieblingsfilm?
P.S. I love you.
Ich muss mich unbedingt noch bedanken bei...
Alle, die mir geholfen haben, diesen Weg zu gehen.
Ich wäre gerne...
Noch bekannter.
Wir haben nicht nur lauter Fragen an Sie, sondern erfüllen auch Ihre Musikwünsche. An Ihrer Bekanntheit arbeiten wir ja...
Ich schwitze wegen den Fragen.
Nein, also an Ihrer Bekanntheit arbeiten wir ja im Moment gerade. Also, nee, kein Problem. Wir stellen nicht nur Fragen, sondern wir erfüllen auch Ihre Musikwünsche. Schön. Und jetzt spielen wir für Sie die Four Non Blondes What's Up.
Ja, cool.
Warum gerade diesen Titel?
Das ist tatsächlich ein Song, den ich mit meiner anderen Band so als Cover-Song habe, weil ich einfach ich finde diesen Song von der Stimme her so stark und intensiv Und ich ihn auch sehr gut singen kann. Deswegen mag ich ihn auch sehr gerne. Er erinnert mich auch an gute Zeiten.
Hier kommen die Four Non Blondes.
25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man. Or whatever that means.
Mein Name ist Klaus Reichert, einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Heute bei mir im Studio ist Miriam von M. Hallo Miriam.
Hallo.
Miriam von M. ist vor einigen Jahren schwer an Krebs erkrankt und ist heute unterwegs, um unsere Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Sie hat ein Buch geschrieben, Fuck Cancer, denn meine Wut macht mich stark gegen Krebs. Und es gibt viele, viele Veranstaltungen, auf denen Miriam von M. auftritt. Heute ist sie hier und sie ist eine sehr, sehr auffällige Erscheinung.
Definitiv.
William, den eigenen Körper, der ja durch die Erkrankung schon einiges mitgemacht hat, mit Piercings und Tätowierungen zu verändern, wie passt das zusammen?
Also die Tätowierungen sind ja so ein bisschen der Spiegel meiner Seele. Ich habe auch spät damit angefangen, eigentlich erst richtig nach meiner Erkrankung. Und immer wenn es mir sehr, sehr schlecht ging, habe ich das als Kanal und als Sprachrohr verwendet. Also ich hatte das Gefühl, ich muss mich auch selbst spüren und habe das dann verbunden mit schönen Bildern auf der Haut und Dinge, die mich halt selbst berührt oder bewegt haben. Und da ist halt ein riesiges Kunstwerk daraus entstanden. Ja.
Das Ganze nennt sich Body Modification und was diese Tätowierungen auf Miriams Körper zu bedeuten haben, darüber reden wir in 5 Minuten hier in HR1. Vorher noch der nächste Musikwunsch. Journey mit Don't Stop Believin'.
Ja.
Auch ein Lieblingssong von Ihnen?
Ja, oh, ich liebe die. Also ich würde gerne wieder in den 80ern leben. Es ist so meine Zeit irgendwie. Aber Don't Stop Believin', das ist einfach so. Niemals aufhören zu glauben.
Bilder von Miriam finden Sie unter www.hr1.de. Und wenn Sie sich die Sendung in voller Länge anhören wollen, dann einfach www.hr1.de anklicken nach der Sendung. Da können Sie den Podcast hören.
Just a small town girl. She took the midnight train going anywhere. Just a city boy, born and raised in South Detroit.
HR1. Hier ist der HR1 Talk. Ich kann mir vorstellen, überall, wo unser heutiger Gast auftaucht, recken die Leute die Hälse und starren, tuscheln, stecken die Köpfe zusammen und reden über Miriam von M. Ist das so?
Ja. Ja. Es ist in der Tat so.
Also ich kann es ja verstehen. Ich meine, Sie sind tätowiert hier am Hals hoch. Sie haben im Gesicht Tätowierungen. Sie haben diese Frisur mit über dem Ohren. Sind die Haare wegrasiert. Ja. Und einfach richtig auffällig. Ja. Wie viele Tattoos und Piercings schmücken Ihren Körper?
Tattoos kann ich gar nicht sagen. Es sind sehr viele. Also mein kompletter Oberkörper, meine beiden Arme, Hände, Finger, das linke Bein, das Gesicht, der Hals bis wirklich unters Kinn. Also komplett Kinnspitze halt. Also es sind schon sehr, sehr viele. Piercings hatte ich früher mehr. Jetzt habe ich nur noch 2.
Das heißt, das Piercing in der Nase und das Piercing
in der Lippe.
Was erzählen die Tattoos? Sind das traurige Geschichten oder sind das auch Geschichten, wo sie was Schönes erlebt haben?
Also prinzipiell sind das ganz viele Verarbeitungsgeschichten natürlich. Also ich habe zum Beispiel eins auf dem Arm, das ist ein bisschen makaber, das schießt sich gerade den Kopf weg. Ja. Das ist ein Tattoo, das habe ich in Anlehnung an den Suizid meines Vaters gemacht, um auch mich zu erinnern, dass das Leben kostbar sind. Meine Kinder sind verewigt auf meiner Haut. Und ja, natürlich gibt es auch einige, die einfach nur hübsch sind, wo ich dachte, ey, das gefällt mir, das will ich
haben. Wenn Sie sagen, dass Sie angefangen haben, sich zu tätowieren und diese Piercings anbringen zu lassen, nachdem Sie erkrankt waren. Und nun ist ja diese Erkrankung ja etwas, was mit sehr viel Schmerzen zusammenhängt. Tattoos und Piercings sind auch nicht ohne Schmerzen zu haben.
Richtig, ja. Also ich habe den Schmerz gebraucht, immer wenn ich sehr viel Druck gespürt habe. Das heißt, wenn ich Druck hatte durch meine Krankheit vielleicht oder durch halt meine psychische Instabilität. Ich hatte nämlich die Phasen gehabt, wo ich mich nicht mehr gespürt habe. Ich habe nicht mehr gemerkt, dass ich lebe. Und vielleicht war es einfach so dieses Sie, ich bin hier, mich gibt's noch. Ja, nicht unbedingt, hey, ich bin so cool, ich bin tätowiert. Das gar nicht. Also das brauche ich auch nicht. Aber einfach nur, um wirklich gesehen zu werden. Ich hatte das Gefühl, die Menschen wollen mich nicht sehen. Ja.
Unter unseren Hörerinnen und Hörern der Generation zwischen 35 und 50, 60, da gibt es jetzt noch jede Menge Menschen, die nicht tätowiert sind. Das ist die Generation,
ja, okay.
wo das noch nicht so war, dass man das gemacht hat. Heute ist das ja unter 25 jeder Zweite, jeder Dritte.
Ja, jeder Zweite. Bestimmt. Mhm.
Wie fühlt sich das an, wenn man im Tattoo-Studio liegt und dann mit dieser Maschine bearbeitet wird?
Das tut
wird?
Echt weh. Ich war gerade am Freitag wieder. Ich war 2 Jahre lang nicht und jetzt am Freitag war ich wieder gewesen, weil ich auch wieder, ich hatte so eine Situation, mir wuchs gerade alles über den Kopf. Ich meine, ich bin ja viel unterwegs und dann mein Schützling, der jetzt auch diese Metastase hat und ich habe ja jetzt über 70 Leute beim Sterbeprozess begleitet, das heißt die Hand gehalten, während sie starben in den letzten 2,5, 3 Jahren und irgendwann ist einfach so der bist du halt echt Überdruss, ne? Und ich habe das gebraucht und ich habe, als ich da saß oder lag und der da tätowiert hat, habe ich auch gedacht, oh, das hat echt gut gezeigt, ja, definitiv.
Für Sie gehört nun auffallen, Beachtung finden zu Ihrer Mission. Wenn Sie Berichte über Prominente, die an Krebs erkrankt sind, in der Zeitung lesen, ist das etwas, was Ihrer Arbeit hilft, auf die Krankheit aufmerksam zu machen, den Menschen zu helfen, die erkrankt sind? Oder ist das eher etwas, was die Aufmerksamkeit an eine falsche Stelle lenkt?
Das nervt mich unheimlich.
Die Prominenten bekommen eh genug Aufmerksamkeit.
Genau. Das nervt mich unheimlich, denn ich habe in der Vergangenheit oft gemerkt, wenn ein Promi an Krebs erkrankt ist, dann wurde ich auf einmal in eine Sendung eingeladen, um darüber zu sprechen. Das ist schon gut, ja. Aber es ist einfach auch so, dass der Promi, der eh schon in der Öffentlichkeit steht ohne Ende, ja, der bekommt dann diese bombastische Aufmerksamkeit, die eigentlich vielleicht jemand anders aber dringend bräuchte, weil er gerade irgendwie um sein Leben kämpft und keine Kohle hat, um irgendwelche speziellen Behandlungen zu machen. Und das sehe ich halt häufig. Oder Promis, die sich einmal mit einem krebskranken Kind treffen, sich dann in der Bild-Zeitung abblitzen lassen und dann hier auf, ey, ich helfe krebskranken Kindern und so. Und dann denke ich, alter Schwede, ich mache das jeden Tag.
Also dieses ganze Charity-Gedöns, was dann so durch die Medien geht, ist fake. Ja. Also fake bedeutet, die Leute machen das nur, um wieder in der Zeitung zu stehen. Ist
sehe
kein
ich
wirkliches
genau. Nein,
Engagement.
Überhaupt nicht. Also es gibt eine Ausnahme, würde ich sagen.
Ja, es gibt Ausnahmen, aber ich
aber
glaube...
Aber 80% würde ich sagen, hey, ich halte mal mein Gesicht in die Kamera, habe das Kind mit der Glatze im Arm und habe ihr, was weiß ich, was vorbeigebracht. Da kriege ich jedes Mal einen Kotz. Oh, ich kriege da richtig Wut. Also ich denke dann immer, ihr Arschlöcher. Kommt doch mal, guckt, geht mal eine Woche mit mir arbeiten.
Kann ich Ihnen da nicht widersprechen.
Ja, das also. Ist ganz, ganz schlimm. Ich meine, ich bin auch nicht unbekannt und mich kennt man und hin und her. Aber sollen Sie lieber der Organisation oder mir diese Aufmerksamkeit schenken, weil dann tun Sie auch wirklich was Gutes dafür.
Miriam von M. ist heute zu Gast im hr1-Studio.
Der hr1-Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Der H1 Talk heute mit einer beeindruckenden Frau. Miriam von M. ist da. Ihr Buch heißt Fuck Cancer, denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs. Und damit ist schon sehr viel über Miriam von M. gesagt. Sie war an Krebs erkrankt, sehr schwer, hat viele Operationen über sich ergehen lassen müssen, Chemotherapien. Wie lange wurden Sie behandelt?
Oh, immer wieder, über 15 Jahre lang. Also ich hatte ja insgesamt, 2002 kam das erste, 2005 das zweite, 2006 war es immer noch, dann hatte ich 2007 okay, ja, dann 2008 ging es wieder los, 2009 bin ich wieder operiert worden und hatte dann den ganzen Krams wieder und 2015 hatte ich auch einen leichten, also das war noch eine Vorstufe.
Interessant ist Ihr Umgang mit der Krankheit. Das kann und muss jetzt nicht jeder so machen, der an Krebs erkrankt ist, sich öffentlich zu machen und darüber zu sprechen. Aber Sie liefern dann doch dem einen oder anderen Denkanstoß und zwar nicht nur den Menschen, die an Krebs erkrankt sind, sondern wichtig finde ich auch, dass Sie für die Freunde, Verwandten und Familienangehörigen von Krebspatienten sozusagen auch für die Denkanstöße liefern, wie umgehen mit einem Mensch, der so schwer krank ist.
Das ist eine ganz häufige Frage. Meine Freundin hat gerade die Diagnose Krebs bekommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, bleib du selbst. Sei einfach eine Freundin. Thematisiere es nicht zu sehr. Wenn sie reden will, wird sie auf dich zukommen. Und einfach Normalität ist so, so wichtig. Sag nicht, hey, du schaffst das schon. Das ist echt nervig. Denn das Wort schaffen hat mir ganz schön zu schaffen gemacht.
Ja? Also was ich in Ihrem Buch auch gelernt habe, und das ist auch etwas, darüber habe ich vorher auch nie nachgedacht. Sie sind erkrankt, waren damals in der Beziehung. Mhm. Ihr damaliger Freund verlässt Sie, weil er mit der Situation nicht umgehen kann. Dann durchlaufen Sie die ganzen Behandlungen, die Sie gerade geschildert haben. Und zwischendurch haben Sie immer wieder...
Immer so anderthalb Jahresrhythmen.
Ja, Sie haben Beziehungen mit Männern, Sie haben Affären. Ja. Das ist auch etwas, was jetzt, wenn man wirklich nicht Betroffener ist, diese Frage stellt man sich nicht. Sexualität.
Ja, ganz schwierig war das,
Das also, denke ich mir. Ja. Also das hängt natürlich auch damit zusammen, an der Stelle, an der sie mit Krebs erkrankt war. Ne? Also die Unterleibserkrankung, da ist es
mir wurde
mal.
Ein Teil der Vulva entfernt. Ja. Es ist schon also nicht gut. Ich hatte da auch viele Probleme. Also ich habe tatsächlich heute immer noch Berührungsängste. Also als ich meinen Mann kennengelernt habe, der durfte meinen Bauch zum Beispiel über ein halbes Jahr lang überhaupt nicht anfassen, geschweige denn sehen. Das ist für mich sehr, sehr schwierig. Ja.
Hört man auf, ein sexuelles Wesen zu sein, wenn man so schwer erkrankt ist? Also wenn man Chemotherapien macht und
man hatte überhaupt keine Libido mehr. Also das war so total, du hast kein denkst, wow, das, was du anziehend fandest, ist auf einmal nicht mehr da. In den Zeiten, wo es mir gut ging, also wo ich jetzt keine Behandlung hatte, natürlich ist die Libido dann wieder da und dann hast du halt Angst gehabt, dass irgendwer dich doof findet, weil halt, ne, und das Gefühl auch nicht mehr so passte wie vorher.
Sie sind nach den ersten Krebsoperationen schwanger geworden. Hatten Sie Angst, dass Ihr Körper zu schwach ist oder vielleicht auch durch die Chemotherapien so voller Gift, dass es unmöglich wird, ein gesundes Kind auf die Welt zu bringen?
Das war ganz schlimm. 2009 sollte ich die Gebärmutter komplett dann verlieren, weil ich immer wieder Befunde hatte und auch der Darm verwachsen war. Und 4 Wochen vor dieser Operation habe ich dann erfahren, dass ich schwanger bin. Und das war wirklich, also ich dachte, mein Baby bricht alles zusammen, also wirklich alles. Und ich hatte unfassbar Angst, weil du bist ja verantwortlich dann nicht nur für dich selber, sondern halt für so ein kleines Wesen. Ne? Und lebe ich lang genug, um ihn großzuziehen? Überlebe ich die Schwangerschaft? Überlebt er die Schwangerschaft unbeschädigt? Vielleicht ist er behindert. Und dann gab es einfach nur Risiko. Ne? Und das Risiko bin ich dann nach vielen, vielen Überlegungen eingegangen. Und wir haben dann gemeinsam den Kampf quasi gewonnen. Ja.
Das ist ein gesundes Kind.
Das ist ein gesundes Kind, das ist ein totaler Sonnenschein, wird jetzt 7 im April schon. 7, meine Güte, er ist eingeschult worden letztes Jahr. Und er hatte so natürlich so seine Schwierigkeiten. Er hat ganz starke Allergien und so Zeugs, was jetzt auch wieder ein bisschen besser wird. Aber
im Grunde ein normales Kind.
Ein normales Kind, ja. Also er ist echt, also wirklich, wirklich super gut. Und ich bin echt froh, dass wir diesen Kampf gemeinsam auch gemeistert haben.
Dann hätte ich noch gerne, so wie es hier Tradition ist im HR1 Talk, eine Lebensweisheit von Ihnen. Vielleicht kennen Sie ein Gedicht, irgendwas, was Sie uns mit in den Sonntag geben können? Ja, sehr gut, sehr gut.
Also das ist ein Zitat von Carl Gustav Jung. Den hatte ich auch immer in meiner Praxis hängen. Fürchte nicht das Chaos, denn im Chaos wird das Neue geboren.
Miriam von M. Fuck Cancer, denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs, heißt Ihr Buch. Ich sage danke für Ihre Zeit.
Ich danke Ihnen.
Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
HR1 als Podcast und täglich live.